aus der dritten Violinsonate in S-Dur von Ludwig van Beethoven, hier mit Baiba und La Uma Scribe um 8:30.
NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Tabakeri und Rat waren wir gerade bei Folge 10 von 10. Hier sind wir bei 9 von 10, also der vorletzten, angekommen. Nina Kunzendorf liest wieder aus dem Buch Kalte Füße von Francesca Melandri in der Übersetzung von Esther Hansen. Melandris Vater hat für seinen Einsatz als Soldat im Alpini-Bataillon an der Ostfront eine Tapferkeitsmedaille verliehen bekommen für sein Heldentum in der Schlacht. Er selbst hätte sie aber lieber für die Heimführung seiner armen Alpini erhalten und konnte auch mit diesem Begriff Heldentum gar nichts anfangen. Ja, derartige Begriffe Heldentum, Vaterland, Opfermut, Ruhm und Ehre haben in der westlichen Sichtweise auf den Beigeschmack von, Zitat, erlogener Großartigkeit. Sie klingen in unseren Ohren falsch. Nicht so wiederum in der Ukraine, die diese Begriffe für ihr Nation-Building braucht. Da seien es keine antiquierten Konzepte, heißt es. In Italien ist noch im April 2022 ein eigener Gedenktag für die Alpini geschaffen worden. Und davon handelt das Kapitel leider.
Manche von uns hatten ihr Überleben mit Schweigen bezahlt. Sie sprachen nicht und überließen es den anderen, Schrei auf Schrei zu türmen, wie beim Bau eines hohen Gebäudes, dem jedoch das Fundament fehlte. Denn Schreie allein, ohne besonnenes Sprechen, bilden keinen festen Kitt und überdauern nicht die vergehende Zeit. An Annas Hand. Du hast sogar einen eigenen Gedenktag bekommen, Papa. Im April 2022 votierte das italienische Parlament für einen Tag des nationalen Gedenkens an den Opfermut der italienischen Gebirgsjäger und legte ihn auf den 26. Januar, den Jahrestag der Schlacht von Nikolajewka. Auch du warst am 26. Januar 1943 in Nikolajewka. Ich sollte mich also freuen. Ich sollte mich freuen, dass nun ein Gedenktag deinen aufopferungsvollen Taten und denen deiner armen Alpini gewidmet ist, die du so gern hattest und die dich so gern hatten, dass sie dir dein Haus unter dem Langhofel quasi kostenlos gebaut haben. Ich sollte mich freuen, denn immer wenn ich Rückkehr mit dem Verrückten lese, bin ich froh, die Tochter eines Mannes zu sein, der auch im Krieg seinen Blick für das Zarte und Sanfte nicht verloren hat. Ich sollte mich freuen, weil du wie ein Wolf für mich geheult hast, als ich klein war. Und auch, weil die Alpini mit ihrer Feder am Hut von Nikita Khrushchev als Hühner bezeichnet, viele Jahrzehnte später für dich im Chor sangen, als du weitergegangen warst in die ewige Kälte, wo auch ein paar Walenki die Füße nicht mehr wärmen kann. Ich sollte mich also freuen über diesen Tag des nationalen Gedenkens an deine Alpini. Doch ich tue es nicht. Etwas mehr als 2 Monate vor dem Tag, an dem das Gesetz im italienischen Parlament zur Abstimmung kam, hatten sich die Raupenräder der Panzer erneut durch die schwarze Erde gegraben, genau wie damals die Armee, inklusive dir. Dennoch billigte das Parlament im April 2022 ein Gesetz, dessen Artikel 1 so lautet: Die Republik bestimmt den 26. Januar eines jeden Jahres zum Tag des nationalen Gedenkens an den Opfermut der italienischen Gebirgsjäger, um die Erinnerung an das Heldentum des Armeekorps der Alpini in der Schlacht von Nikolajewka während des Zweiten Weltkriegs zu bewahren und um sowohl die Bedeutung der Verteidigung der nationalen Souveränität und der nationalen Interessen als auch das Ethos der Bürgerbeteiligung, der Solidarität und der freiwilligen Tätigkeit zu fördern, den die Alpini verkörpern. Verteidigung der nationalen Souveränität und der nationalen Interessen. Ich vermute mal, dass keiner der ehrwürdigen Abgeordneten im Repräsentantenhaus des Bel Paese vor der Abstimmung länger darüber nachgedacht hat, was diese Worte implizieren. Wahrscheinlich konzentrierten sie sich ganz auf die anderen Worte, die so wunderschön und so wertvoll für die Demokratie klangen und das Ethos der Bürgerbeteiligung, der Solidarität und der freiwilligen Tätigkeit betonten. Aber ist wirklich niemandem aufgefallen, dass es vielleicht keine gute Idee ist, die Bedeutung der Verteidigung der nationalen Souveränität und des nationalen Interesses zu fördern, indem man an einen Krieg erinnert, in dem wir, in dem Fall die mit dem Gedenktag geehrten Alpini, die Besatzer waren. Wirklich? Mit dem Gedenken an einen Krieg, in dem wir die faschistischen Eroberer und die Verbündeten der Schlächter von Babinjar, ja, der Erfinder von Auschwitz waren? Und dann noch zu einem Zeitpunkt, da in diese Gebiete gerade erneut ein Besatzer vordringt? Natürlich nicht. Kein einziger Parlamentarier der italienischen Republik, die aus dem Widerstand von Kommandante Max und den Partisanen gegen den Nazifaschismus hervorgegangen ist, hatte den geringsten Zweifel. Die Einrichtung eines Tages des nationalen Gedenkens an den Opfermut der italienischen Gebirgsjäger wurde einstimmig beschlossen. Am 26. April 2023 feierte man also in ganz Italien den ersten Gedenktag zu deinen Ehren, auf den Tag genau 80 Jahre nach der Schlacht von Nikolajewka, an der auch du mit eiskalten Füßen und 1000 schrecklichen Schreien im Kopf und um dich herum teilgenommen hast. Und da das Gesetz zudem vorsieht, dass Schüler jeder Altersgruppe und jeder Schulform bei flankierenden Aktionen zur Feier des Gedenkens unterstützt werden sollen, hatte die Bildungsreferentin einer norditalienischen Region folgendes Rundschreiben verfasst. Sehr geehrte Damen und Herren, der 26. Januar 1943 ist ein wichtiges Datum in der Geschichte unseres Landes. Es ist davon auszugehen, dass viele unserer Jugendlichen keine tiefergehenden Kenntnisse über den Rückzug aus Russland besitzen, der in der Schlacht von Nikolajewka gipfelte. Um nur halbwegs zu begreifen, was sich damals in und um das Städtchen Nikolajewka abspielte, müssen wir im Herbst 1942 ansetzen, als die Alpini ihre Stellungen am Don bezogen hatten. Doch leider gingen die Russen bereits im Dezember zum Gegenangriff über. Leider. Leider gingen die Russen. In Wahrheit ja größtenteils Ukrainer, jedenfalls nicht nur Russen, sondern Bürger der Sowjetunion, bereits im Dezember zum Gegenangriff über und verjagten dich und die übrigen Invasoren aus ihrem Land. Leider wurde daher die Wolga nicht zum Mississippi Hitlers, aus der Traum vom Tausendjährigen Reich. Leider wurde nichts aus dem Öl aus Baku und dem Weizen aus der Ukraine weder für Hitler noch für Mussolini. Leider kam die Versklavung der slawischen Völker als bis zum Erschöpfungstod ausbeutbare Zwangsarbeiter zum Erliegen. Leider konnte der Plan zur Vernichtung von Juden, Sinti und Roma nicht vollendet werden, weil auch die Endlösung ihr Ziel verfehlte. Ich dachte ja immer, Papa, es sei ein Glück gewesen, dass die nazifaschistischen Truppen inklusive deiner besiegt wurden. Und dass es dein größtes Glück gewesen sei, mal abgesehen davon, im Krieg nicht krepiert zu sein, ihn verloren zu haben. Und dass deine Niederlage die Rettung für unser Land und die ganze Welt gewesen sei, weil uns diese rettende Niederlage das Tor zur Demokratie geöffnet habe. Ich weiß nicht, ob die Bildungsreferentin das Wörtchen leider nur zufällig verwendet hat. Sorglos, gedankenlos, verantwortungslos. Ein Wort des Nichtwissens, nicht mehr und nicht weniger. Ich weiß aber, dass wir in Zeiten leben, in denen der gleichgültige und ungenaue Sprachgebrauch es Worten überhaupt erst ermöglicht, ihre Bosheit zu entfalten. Nimm zum Beispiel das Wort Entnazifizierung, besser gesagt Denazifikatia, wie Wladimir Wladimirowitsch sagt. Im Februar 2022 hat er dem Wort folgende Definition verliehen. Bewaffneter Einmarsch in ein souveränes und demokratisches Land, einhergehend mit der Absicht, seinen Präsidenten zu töten, der übrigens, wie schon erwähnt, ein jüdischer Präsident ist, der weltweit einzige außerhalb Israels. Die englische Übersetzung von Entnazifizierung lautet Denazification. 1945 definierte der Begriff das Programm, das die Alliierten dem besiegten Deutschland auferlegten. Zu den zahlreichen behördlichen und gesellschaftlichen Initiativen gehörte auch, dass die deutschen Bürger sich in den wenigen verbliebenen Kinos bestimmte Filme ansehen mussten. Nicht etwa sentimentale Heimkehrerfilme oder Liebesschmonzetten, in denen arische, blond bezopfte Schauspielerinnen romantisch an einer Blume riechen, sondern Filme, die während der Befreiung der Konzentrationslager gedreht worden waren. Die Deutschen sollten offiziell erfahren, welche Gräueltaten in ihrem Namen begangen worden waren. Während der Vorführungen war es verboten, die Augen zu schließen oder sich die Hände vors Gesicht zu halten. Und so drehten sich beim Anblick der Bilder aus Auschwitz, Bergen-Belsen und Mauthausen viele brave Bürger in ihren Sesseln um und kehrten der Leinwand den Rücken zu. Erst die nachfolgende Generation war imstande, diese Bilder anzuschauen und sich die Frage zu stellen, wie das möglich gewesen war. Nicht die Leute, die man zum Kinobesuch gezwungen hatte, sondern ihre Kinder. Und auch sie konnten das nur, weil ihre Eltern nicht leider, sondern zum Glück den Krieg verloren hatten. Wir Italiener wurden von den Alliierten anders behandelt. Wir mussten uns keine solchen Filme ansehen. Unser Krieg endete auch nicht mit einer Kapitulation, sondern mit der Befreiung. Uns wurde gestattet, nicht allzu sehr spüren zu müssen, dass wir ihn verloren hatten. Und obwohl wir die Nation waren, die der Welt das Wort mit F geschenkt, in den Gefangenenlagern in der Kyrenaika als erste Versuche mit Vernichtungslagern unternommen und die Kriegskonventionen gebrochen hatte, indem wir Giftgas über Abessinien versprühten, die Nation, die noch vor den Deutschen und vor den Spaniern einem Mann auf seinem Balkon zugejubelt hatte, die, kurz gesagt, als erste manche der schlimmsten Ausgeburten des 20. Jahrhunderts hervorgebracht hatte, sind wir Italiener wie durch ein Wunder fast alle Kinder und Enkel von Partisanen. Zumindest wenn man unseren Erzählungen Glauben schenkt. Eitelkeit. Dürfen wir uns weigern, der Zukunft den Weg zu ebnen? Nein, das dürfen wir nicht. Die sibirischen Frauen folgen der Sonne. Es gibt noch einen weiteren Haken an deinem Gedenktag, der offenbar keinen der abstimmenden Parlamentarier gestört hat. Das Datum, das man dafür ausgesucht hat. Der 26. Januar ist ausgerechnet der Tag vor dem Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust. Als ob es völlig egal wäre, dass die Vernichtungsmaschinerie in demselben Krieg ausgeklügelt wurde, in dem die italienischen Soldaten, also auch die Alpini, also auch du, die Verbündeten der Nationalsozialisten waren. Am 27. Januar 1945, als die Rote Armee Auschwitz befreite, warst du in Turin, in der Redaktion einer Zeitung, die jeden Tag die offiziellen Mitteilungen von Joseph Goebbels veröffentlichte. Und nun, Papa, kommt die unaussprechlichste Frage, die ich dir nie stellen konnte. Als du zum ersten Mal die Bilder der Todesfabriken gesehen hast, die deine ehemaligen Verbündeten errichtet hatten, was hast du da getan? Was hast du gedacht? Hast du ihnen den Rücken zugekehrt, wie die Deutschen im Kino? Oder konntest du weiter hinschauen? Ich weiß nicht einmal, ob ich heute, wenn du noch am Leben wärst, dir diese Frage zu stellen imstande wäre. Ich bin mir der Gnade meiner späten Geburt nur allzu bewusst. Viele Jahre nach den schrecklichsten Gräueltaten meines Kontinents. Ich war nie gezwungen, mich zu fragen, wie ich mich selbst in einer Diktatur verhalten würde. Zumindest noch nicht. Und ich weiß auch sehr gut, dass die Zufälligkeit meines Geburtsjahrs mir jede Art moralischer Überlegenheit verbietet. Trotzdem bin ich mir nicht sicher, ob in der Frage nicht automatisch ein Urteil mitschwingen würde. Alle Italiener sollten sich des Faschismus schuldig fühlen, habe ich neulich einen italienischen Schriftsteller sagen hören. Schuldig? Alle? Auch 80 Jahre nach seinem Ende? Warum dann nur des Faschismus? Was ist mit dem Kolonialismus, dessen Anfänge im liberalen Italien und damit lange vor Mussolini liegen? Und die Blutbäder, die im Zuge der nationalen Einigung in Süditalien angerichtet wurden? Und warum sich auf die Geschichte Italiens beschränken? Damit wir uns nicht falsch verstehen, Papa, du hast das Schwarzhemd der italienischen Faschisten getragen. Du bist als Hitlers Verbündeter in den Krieg gezogen. Dein Name stand auf der Titelseite einer Zeitung neben dem von Joseph Goebbels, dem Chefpropagandisten der Vernichtungsmaschinerie. Und auch wenn ich dich nie danach gefragt habe, so kann ich mir doch vorstellen, dass dich mit Kriegsende, als das ganze Ausmaß des Schreckens offenbar wurde, zu dem du als bekennender Faschist beigetragen hattest, ein Schuldgefühl überkam, angesichts dessen ich schweigen muss. Es gibt nichts, was ich zu der Last der Qual sagen könnte, die mir nur dank der Gnade der späten Geburt erspart geblieben ist. Aber heute? Wem nützt heute noch ein solches allumfassendes, verspätetes Schuldgefühl, das der italienische Schriftsteller einfordert? Und wer sollte sich überhaupt für den Faschismus schuldig fühlen? Etwa alle Italiener, unter ihnen die Nachfahren von Menschen wie Max, die zu den Waffen gegriffen haben, um ihn zu bekämpfen? Oder nur solche wie ich und meine Schwestern, also die große Mehrheit der Italiener, die Söhne und Töchter von Leuten, die zwar Faschisten waren, aber von der anständigen Sorte? Und was ist mit jemandem, dessen Vater Faschist war, und zwar keiner von der anständigen Sorte, sondern einer, der geknüppelt und gefoltert hat, der aber selbst ein guter Mensch ist und sich sein Leben lang um andere gekümmert hat? Warum sollte der Gewissensbisse haben? Hat diese Schuld etwas mit der DNA zu tun? Mit einer Veranlagung, die von Generation zu Generation weitergegeben wird? Es ist nun einmal so, Papa. Ich glaube an den Rechtsstaat. Und im Rechtsstaat gilt der Grundsatz der Individualschuld. Nur der Einzelne wird verurteilt oder freigesprochen. Die Kollektivschuld einer gesamten Gruppe ist genau das Konzept, gegen das die Befreier wie Max seit Jahrhunderten ankämpfen. Nein, Papa, ich bin nicht schuld an deinen Fehlern. Und auch nicht an denen deiner Generation. Meine eigenen reichen völlig aus. Doch ich bin ein Teil deiner Geschichte. Und für die trage auch ich die Verantwortung. Denn was es sehr wohl gibt, ist kollektive Verantwortung. Besser gesagt Verantwortungen im Plural. Denn die kollektive Verantwortung zielt in zwei Richtungen, die zusammengedacht werden müssen. Verantwortung gegenüber der Vergangenheit und gegenüber der Gegenwart. Wir Italiener von heute sind nicht schuld an dem, was während des Faschismus geschehen ist, aus dem einfachen Grund, dass es uns noch nicht gab. Doch wir alle tragen die Verantwortung für unseren Umgang mit der Erinnerung an den Faschismus, mit seiner Erforschung, mit seiner Geschichte. Wir müssen uns darüber bewusst sein, was war. Dasselbe gilt beispielsweise für die Ukraine. Welche Verantwortung übernehmen Sie heute bezüglich des Gedenkens an die Pogrome, die Ihre Väter, Großväter und Urgroßväter begangen haben? Andererseits waren auch nicht alle Italiener schuld an dem Faschismus, der zu ihren Lebzeiten herrschte. Schuld waren die Mörder, Folterknechte und Kriegsverbrecher. Doch alle Italiener waren dafür verantwortlich, denn jeder Einzelne trug während der zwei faschistischen Jahrzehnte die Verantwortung für das eigene Handeln. Das gilt insbesondere für diejenigen, meine ich, die keine Verantwortung übernommen haben. Und das gilt beispielsweise auch für die Russen. Welche Verantwortung übernehmen Sie heute für den Absturz Ihres Landes in den Totalitarismus? Mir persönlich wäre es lieber, Papa, wenn die Menschen, anstatt sich für den Faschismus von gestern schuldig zu fühlen, die Verantwortung für die Demokratie von morgen übernehmen würden. Vor allem aber sehe ich eine immense Ähnlichkeit zwischen der Forderung, dass alle Italiener oder alle Europäer oder alle westlichen Gesellschaften, alle Russen, alle Afrikaner oder alle Mitglieder irgendeiner Gruppe, eines Volkes oder einer Rasse sich kollektiv für etwas schuldig fühlen oder für etwas verunglimpft werden sollten, und der Behauptung, dass irgendein Volk oder eine Rasse sich aus angeborenen oder kollektiven Gründen überlegen fühlen solle. Und ich halte diese Ähnlichkeit für hochgefährlich. Ich halte sie für zwei sich ineinander spiegelnde und nur oberflächlich konträre Ausprägungen desselben Denkens, das Menschen unterschiedlichen Kategorien zuordnet. Und ich habe den Eindruck, dass aus beiden dieselbe düstere Eitelkeit spricht. Neulich musste ich an eine Unterhaltung denken, die du und ich kurz nach meinem Abitur in einem Restaurant geführt haben, in dem wir manchmal zusammen aßen, nachdem ich von zu Hause ausgezogen war. Ich war damals schon viel zu lange mit einem Mann zusammen, der älter war als ich und mich mit einer ungesunden Mischung aus Schmeicheleien und Erniedrigungen an sich fesselte. Wie in einer Diktatur setzen solche Partner zur Machtausübung nicht nur auf Gewalt, sondern auch darauf, denjenigen, die sie beherrschen, das Gefühl der Einzigartigkeit zu geben. Über ein Jahr schon hatte ich vergeblich versucht, ihn zu verlassen, was aber niemand wusste. Von außen betrachtet waren wir ein glücklich verliebtes Pärchen. In Wirklichkeit hatte dieser Mann mich von meinem Freundeskreis isoliert und mir selbst entfremdet. Ich war gefangen in meiner Scham, manipuliert zu werden. Einige Tage vor unserem Mittagessen hatte ich ihn dann endlich verlassen. Im Restaurant erzählte ich dir davon. Du hast einen erleichterten Seufzer ausgestoßen, dein Gesicht entspannte sich. Dann hast du mit einer fast förmlichen Geste, die das vorhersehbare, natürliche Ende der Angelegenheit zu unterstreichen schien, die Handflächen auf den Tisch gelegt und gesagt: Gut, das hatte ich gehofft. In diesem Moment wurden mir drei hochinteressante Dinge klar. Erstens hattest du mitbekommen, dass dieser attraktive Mann, der alle für sich einnehmen konnte, auch dich, mich schlecht behandelte. Zweitens hattest du mir das aber nie gesagt. Und drittens hattest du darauf vertraut, dass ich mich früher oder später von ihm befreien würde. Diese Erkenntnis war so einschneidend, dass ich mich noch genau daran erinnere, was ich damals aß. Risotto mit Radicchio aus Treviso. Wenn ich in der Rückschau diese Szene betrachte, weiß ich nicht, ob ich dein Verhalten als Vater, der abwartet, bis ich rede, gut oder schlecht finden soll. In meinem Käfig aus Einsamkeit und Scham hätte es mir geholfen zu wissen, dass ich mir das alles nicht nur einbildete und dieser Mann wirklich eine Gefahr für mich darstellte, dass mein Fluchtinstinkt richtig, gesund und nachvollziehbar war. Doch wahrscheinlich hätte ich gar nicht auf dich gehört. Schlimmer noch, wahrscheinlich hätte ich das Gefühl gehabt, ihn gegen deine Kritik verteidigen zu müssen und mich noch tiefer in die Sache verstrickt. Vielleicht war dein Schweigen also wirkungsvoller, gepaart mit der tiefen Überzeugung, die du mir mit dem Namen Felicissima in die Geburtsurkunde geschrieben hattest. Diese Art von Unglücklichsein lag nicht in meiner Natur und ich würde mich von selbst daraus befreien. Genau wie du angesichts der realen Gefahr, wenn ich auf die höchsten Bäume kletterte, nicht mit lautem »Komm sofort darunter« Geschrei reagiert hast, wie bei all deinen eingebildeten Gefahren, sondern schweigend darauf vertraut hast, dass ich schon die richtigen Äste für den Abstieg finden würde. Was nun hat die junge Frau, die gerade ihrem Gasleiter entkommen ist, mit dem Unterschied zwischen Schuld und Verantwortung zu tun? Warum fällt mir unser Gespräch dazu ein? Das liegt an den zwei sehr treffenden, unwiderlegbaren Sätzen, die du dann gesagt hast. Mit deinen Schuldgefühlen hatte er dich in der Hand. Und der zweite Satz half mir zu begreifen, dass ich niemals wieder eine Beziehung dieser Art eingehen wollte, indem er mir meinen Teil der Verantwortung aufzeigte. Schuldgefühle können auch eine Art Eitelkeit werden. Ich weiß nicht mehr, ob ich damals bei einem Teller Risotto mit Radicchio eine Art Erleuchtung, plötzliche Weisheit und Einsicht erlebte. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich begriff ich gar nicht ganz, was du meintest. Schließlich war ich erst 19. Dennoch war das Gespräch wohl intensiv genug, dass ich mich noch Jahrzehnte später daran erinnere und mir dieses Essen als ein herausragender Moment unserer Vater-Tochter-Beziehung im Gedächtnis geblieben ist. Erst im Laufe der Zeit erkannte ich anhand vieler leid- und freudvoller Erfahrungen, wovor du mich damals warnen wolltest. Vor einem Mechanismus, der dir selbst wohl vertraut war und von dem du dich nie ganz hast freimachen können. Wenn sich Schuldgefühl und Selbsthass umkehren in ein Gefühl omnipotenter Größe, also in das komplette Gegenteil des Versuchs, für sich und andere Verantwortung zu übernehmen. Nur Verantwortungsbewusstsein entfaltet eine Wirkung in der Gegenwart, führt zu ehrlichem Bemühen um den anderen und uns selbst und weist den Weg in die Zukunft. Natürlich, wer Verantwortung übernimmt, muss manchmal auch bereit sein, einen weitaus höheren Preis zu bezahlen als das bloße Eingeständnis hässlicher Schuldgefühle. Während du mit deiner Qual in der Redaktion geblieben bist, übernahmen Max und andere die Verantwortung, die Nazifaschisten zu bekämpfen. Und viele von ihnen kehrten nicht zurück. Wir Europäer des Westens sind nicht schuld am russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Schuld daran ist ein Mann, dessen Vor- und Vatersnamen wir kennen und der diesen Krieg aus verkommener, imperialer Besessenheit vom Zaun gebrochen hat, mit dem gleichen jämmerlichen Ziel aller greisen Diktatoren, dem Machterhalt. Und schuld daran sind auch diejenigen, die seinen Befehlen folgen. Doch wir tragen die Verantwortung, jahrzehntelang mit Putin umgegangen zu sein, wie manche naive Bildungsbürgerkinder mit dem Schulhoftyrannen. Wir hier, in der Hand unser veganes Pausenbrot von Mama, die uns jeden Abend ein Buch vorliest, und dort der Schlägertyp, aufgewachsen auf der Straße und in einer Familie, in der über Generationen hinweg Missbrauch und uns unvorstellbare Gewalt an der Tagesordnung waren. Der uns heimlich verachtet, uns aber Drogen verkauft. Mit denen wollen wir zwar Schluss machen, aber ohne sie funktionieren wir nun mal nicht. Und am Ende verprügelt er natürlich nicht uns, sondern nur die ärmeren Mitschüler, die Tschetschenen, die Georgier, die Syrer und die Ukrainer. Manchen von ihnen versuchen wir dann zwischen zwei Schlägen, gegen die wir leider nichts ausrichten können, unser Wertesystem, unsere Gesellschaft und unsere Demokratie zu erklären, während sie eifrig die blaue Fahne mit den gelben Sternen schwenken, um uns zu zeigen, wie gern sie mit uns befreundet wären und dass sie nicht länger die Prügel des Tyrannen einstecken wollen. Erst als der Tyrann anfängt, sie vor unserer Haustür zu töten, während sie schon den Schlüsselanhänger mit unserer schönen EU-Flagge in der Hand halten, da beginnen wir weniger Drogen bei ihm zu kaufen und geben unseren armen Mitschülern einen alten Schlagring, um sich zu verteidigen, nicht ohne beleidigt festzustellen, dass sie uns nicht genug dafür danken. Inzwischen sind über 20 Jahre vergangen und noch immer ist kein Ende der Prügel in Sicht. Wer heute die Ukraine besucht, weil er begreifen möchte, was es hieße, sie der Umarmung des russischen Friedens zu überlassen, jetzt bist du dran, meine Schöne, ob du willst oder nicht, wird zum Beispiel nach Jahidna eingeladen. Dort führt einen einer der Dorfbewohner herum, die von den Russen einen Monat lang im Keller festgehalten wurden. Er zeigt auf die Wand Bilder von Kindern, die auch in dem Kerker saßen. Schmetterlinge, Blumen, Sonnen, Flugzeuge. Hier gilt dasselbe, Papa. Ich bin nicht schuld an diesen Zeichnungen. Die Schuld liegt bei den Soldaten, die diese Kinder dort festgehalten haben, und bei ihren Vorgesetzten, die dafür später bei einer feierlichen Zeremonie im Kreml ausgezeichnet wurden. Aber ich bin dafür verantwortlich. Denn mein Land, mein Teil der Welt, dieses Westeuropa, unser werteorientierter Westen der Aufklärung und der Demokratie hat nichts getan, um diese Zeichnungen zu verhindern. Weißt du, wie man auf Englisch und auf Deutsch sagt, wenn sich jemand aus Angst seiner Aufgabe nicht stellen möchte? To get cold feet. Kalte Füße bekommen. Ich bin mir sicher, dass dir dieses Bild gefallen würde. Der für dich schlimmstmögliche Zustand als Symbol für Feigheit und Ehrlosigkeit. Also, wenn wir im Westen uns weiterhin auf unsere verantwortungslosen, kalten Füße berufen und die Ukraine einem eingefrorenen Konflikt überlassen. Noch so eine heuchlerische Kältemetapher, soll sie sich doch einfach hin und wieder verprügeln lassen und mal mehr, mal weniger im Haus des gewalttätigen, sie misshandelnden Mannes leben. Und damit die Grundlagen für einen weiteren Krieg in 1, 2 Jahren schaffen. Wenn wir all das zulassen und erst dann, wenn es zu spät ist, nach weiteren 10, 100, 1000 Kellern wie dem in Jahidne, nach weiteren 10, 100, 1000 Verwüstungen wie denen in Mariupol erklären, wie schuldig wir uns fühlen, dann wäre das ein wirklich erbärmliches, verabscheuungswürdiges Schauspiel. Wie du dich damit gefühlt hast, weiß ich nicht. Nur einmal, als du bereits dabei warst, weiterzugehen und geistig schon weit weg, habe ich dich einmal mit dem üblichen feuchten Handtuch aus deinem Nickerchen geweckt. Du hast mich mit dem bestürzten Blick eines zum Tode Verurteilten angesehen, der erkennt, dass sein schreckliches, lang erwartetes Schicksal sich nun erfüllen wird. Und hast mich in angstvoller Resignation gefragt, seid ihr hier, um mich zu erschießen? Lieber behalte ich dich in Erinnerung, wie du dich in deine Einzimmerwohnung am Tiber zurückgezogen hast, fernab von allem, auch von deinen Frauen. Dort hast du dich mit den wenigen Männern getroffen, deren Gesellschaft du mochtest. Antonin D., Ludwig van B., Franz S. Dort hast du dir ihre Symphonien in dröhnender Lautstärke angehört und dich vom Klang der Pauken der Holz- und Blechbläser umschließen lassen, wie von den Armen deiner Mutter Bianca. Denn Musik lindert die Last aller Qual, aller Schuld und aller Eitelkeit. Und sie ist das genaue Gegenteil eines Tribunals.
Und an dieser Stelle geht's dann morgen weiter mit der finalen Folge von Kalte Füße von Francesca Melandri in der Übersetzung von Esther Hansen von Nina Kunzendorf gelesen.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Beate Rüsapp. Sachsens Regierungschef Kretschmer hat vor dem Beginn der Ministerpräsidentenkonferenz in Leipzig eine Einigung in der Migrationsdebatte angemahnt. Im ARD-Morgenmagazin sagte der CDU-Politiker, der Vorsitzende der MPK ist, Deutschland könne nicht mehr wie in der Vergangenheit Hunderttausende Flüchtlinge pro Jahr aufnehmen.
Und deswegen müssen wir uns miteinander klar werden, was können wir leisten. Und dann ist das keine statische Zahl. Ja. Deutschland wird immer Menschenschutz geben, Deutschland wird immer ein Recht auf Asyl haben. Aber wir müssen diejenigen sein, die entscheiden, wer zu uns kommt. Und das muss sich auch daran abbilden, was wir leisten können. Und in der aktuellen Situation müssen es eben wenige 10.000 sein. Das muss unser Ziel sein, das müssen wir erreichen.
Sachsens Ministerpräsident Kretschmer. Ein weiteres strittiges Thema der Ministerpräsidentenkonferenz ist die Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Die Länderschefs